Domradio weltweit.
Podcast.
Er gilt als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts. Der Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia zwischen 1904 und 1908. Die Ereignisse von damals, die wirken aber auch heute noch nach. Denn Deutsch-Südwestafrika war die einzige deutsche Kolonie, wo sich auch Deutsche angesiedelt haben. Deutsche Spuren kann man deshalb dort immer noch finden. Das Ganze bleibt also auch nach über 100 Jahren noch aktuell. Und deshalb ist es jetzt unser Thema hier in Domradio weltweit. Ich bin Christoph Paul Hartmann.
Domradio weltweit ist hier und wir sind gerade gedanklich in Namibia. Dort, im damaligen Deutsch-Südwestafrika, verübten die deutschen Kolonialherren Anfang des 20. Jahrhunderts den Völkermord an den Herero und Nama. Ganz kurz zusammengefasst ging die Geschichte so, dass es einen Aufstand der Herero gab, der dann niedergeschlagen wurde, mit dem eindeutigen Ziel, die Herero auszulöschen. Doch das ist ein Thema, das auch im heutigen Deutschland noch nicht so recht aufgearbeitet ist. Deswegen wollen wir jetzt ein wenig dazu beitragen, und zwar mit dem Historiker Joachim Zeller, der zu dem Thema schon viel geforscht hat. Einen schönen guten Tag nach Berlin.
Ich grüße Sie, hallo.
Ich habe es, wie gesagt, gerade kurz zusammengefasst. Also alles begann mit einem Aufstand der Herero, obwohl die ja eigentlich vorher auch mit den Deutschen paktiert haben. Wie kam es zu diesem Aufstand?
Anfang des Jahres 1904 erhoben sich ja die Herero zunächst ohne die Nama, die kamen erst später hinzu, erhoben sich gegen die Fremdherrschaft der Deutschen, des Deutschen Kaiserreiches. Seit 1884 war dieses Gebiet Deutsch-Südwestafrika Kolonie des Deutschen Kaiserreiches. Es hat verschiedene Ursachen gegeben, warum sich die Herero erhoben haben. Das fing an mit der kolonialen Gerichtsbarkeit, die nach Hautfarbe entschied. Das heißt, erschlug ein Weißer einen Schwarzen, wurde er dafür kaum bestraft. Umgekehrt wurde ein Schwarzer dafür mit dem Tode bestraft. Es kam zu ersten Landenteignungen, der ersten Einrichtung von Reservaten. Die Eisenbahn, die die Deutschen gebaut haben, führte direkt durch Herero-Gebiete. Und entlang dieser Eisenbahnroute siedelten sich nun weiße Siedler an und die Herero verloren ihre angestammten Weidegebiete, verloren auch ihre Brunnen. Ja, dann gab es dieses Kreditunwesen von weißen Händlern. Es gab sexuelle Übergriffe auf Herero-Frauen, was sehr viel böses Blut auch bei den Herero provoziert hat. All das zusammen hat eine Stimmung erzeugt, dass die Herero dann gesagt haben, übrigens zunächst gegen den Widerstand ihres Paramount-Chiefs Samuel Maherero, der eher auf Verhandlungen setzen wollte, und führte dazu, dass sie sich nun eben erhoben.
Also die Herero haben angefangen, zum Beispiel Höfe von Weißen zu überfallen. Jetzt war der damalige Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika ja für eine politische Lösung mit den Herero. Der Kopf der deutschen Schutztruppe, Lothar von Trotha, hat aber dann den sogenannten Vernichtungsbefehl verfasst, in dem ausdrücklich stand, dass kein Herero überleben sollte. Warum?
Der Krieg war ja, wie erwähnt, im Januar 1904 ausgebrochen. Der diensthabende Gouverneur, Theodor Leutwein, den hat man dann abberufen, weil er angeblich zu lasch auf diesen Aufstand der Herero reagierte. Man hat dann einen ortsfremden General aus Deutschland dorthin beordert, Lothar von Trotha. Und der hat, wenn man das zusammenfasst, sich eine von den Herero und den Nama befreiten Kolonie vorstellen können. Vor allen Dingen war er auch nicht gegenüber dem Argument offen, dass man die Herero und die Nama später dann auch schonen solle, weil man ja deren Arbeitskraft in der Kolonialwirtschaft benötigte. Diesem Argument hat er sich gegenüber verschlossen, hat er kein Verständnis für gehabt. Ja, und General Lothar von Trotha kommt also nach Namibia, ins koloniale Namibia, und führt einen Vernichtungskrieg gegen die Herero. Es kommt zu dieser Entscheidungsschlacht am Waterberg. Der Waterberg liegt nördlich von Okahandja, Okahandja wiederum nördlich von Windhoek. Dort hatten sich die Herero versammelt mit ihren kriegsführenden Männern, Frauen und Kindern und ihren Viehbeständen. Und dort werden sie eingekesselt und sie können dann ausbrechen aus dieser Kesselschlacht, wie Trotha das nennt, und werden dann in die angrenzende Halbwüste der Omaheke abgedrängt und dort erleiden sie zu Aberzehntausenden, die genaue Zahl wissen wir nicht, den Dursttod. Somit hat also von Trotha die Omaheke-Halbwüste zu seinem Mordwerkzeug gemacht. Die zurückströmenden Herero, die hat er versucht abzukanzeln, dass sie nicht wieder in ihre angestammten Gebiete mit ihren Brunnen zurückkehren konnten. Und das hatte eben zur Folge, dass dort ungezählte Menschen den Dursttod gestorben sind.
Was mich jetzt nochmal interessieren würde, also dass es einen gewissen Zwist zwischen den dort schon ansässigen Anwohnern, wie zum Beispiel den Herero und den Nama gab, das war ja auch schon vorher klar. Aber wie kam es jetzt auf einmal so zu diesem Umschwung, dass man wirklich sagte, okay, also dass zum Beispiel von Trotha sagte, ich will die alle vernichten. Also wie kam es dann doch zu dieser zu diesem extremen Entwurf?
Ja, also von Trotha war so ein preußischer Militär, der in den Kategorien von einem totalen Sieg nur denken konnte. Sozusagen halbe Sachen gab es in dieser preußischen Kriegslogik nicht. Und deswegen hat er auch gesagt, diese Kolonie ist nur zukunftsfähig, wenn wir diese aufständischen Afrikaner dort also auch denen eine Lektion verpassen. Und diese Logik, diese preußische Kriegsmilitärlogik, die hat ihn angetrieben. Wie gesagt, sein Vorgänger, Gouverneur Leutwein, hat da in ganz anderen Kategorien gedacht. Übrigens war Lothar von Trotha bekannt für diese Form des militärischen Vorgehens. Er war ja vorher auch schon im sogenannten Boxerkrieg in China eingesetzt. Er war im Krieg gegen die Wahehe im ehemaligen Deutsch-Ostafrika, heutiges Tansania, beteiligt. Und mancher Militär in Berlin hat auch protestiert, als es zur Ernennung von Lothar von Trotha kam, weil er als Haudegen, als Draufhauer bekannt war, der gnadenlos sozusagen nun die deutsche Vormacht durchsetzen wollte. Und wie gesagt, einem solchen Argument, das ja nun nicht aus reiner Humanität geboren war, nämlich die Arbeitskräfte zu schonen, die afrikanischen Arbeitskräfte zu schonen, dem hat er sich nicht gegenüber öffnen können. Und insofern ist er auch der Hauptverantwortliche für diesen Völkermord an den Herero und danach an den Nama.
Sie haben es angesprochen, wir haben bisher ausschließlich von den Herero gesprochen. Welche Rolle spielen denn die Nama in der ganzen Sache?
Ja, es hat ja Versuche gegeben im Verlauf des Krieges, also gegen die Herero, also im Verlauf des Jahres 1904, nun Kontakt aufzunehmen von Seiten der Herero zu den Nama, um sie zu bewegen, mit teilzunehmen an dem Krieg an diesem Befreiungskrieg gegen die Deutschen. Das ist gescheitert aus verschiedenen Gründen. Ja, und nun, nachdem die Herero praktisch geschlagen sind nach dieser Schlacht am Waterberg, auch nach der Flucht dann in die Omaheke-Halbwüste, erst dann erheben sich die Nama unter ihrem Chief Hendrik Witboy. Die Nama führen ja im Gegensatz zu den Herero einen Guerillakrieg, wie er im Buche steht. Sie greifen an und ziehen sich wieder zurück. Und deshalb zieht sich ja dann auch dieser Krieg der Nama nochmal bis Anfang des Jahres 1908 hin. Von Trotha wird ja dann abgezogen, weil er nicht schnell genug mit den Nama sozusagen fertig wird. Angekommen in Berlin ist es nicht. Kaiser Wilhelm II., der wie sonst üblich ihm den Orden überreicht, sondern es ist ein untergeordneter Angestellter des preußischen Hofs, der nun von Trotha auszeichnet, weil er nicht hat fertig werden können mit den Nama. Die militärische Kraft der Nama wird dann dadurch letztendlich geschwächt, dass ihr Chief Hendrik Witboy bei einem Gefecht bei Walgras im Süden Namibias, des kolonialen Namibias, dann ums Leben kommt. Und es gibt dann weitere Chiefs, die dann diesen Aufstand anführen, aber auch die vermögen es nicht, dann letztendlich der militärischen Übermacht der Deutschen standzuhalten. Nach dem Krieg, das ist sehr wichtig, auch sich vor Augen zu führen, kommt es ja dann zur Totalenteignung allen beweglichen und unbeweglichen Besitzes der Herero Onama. Das gehört auch zum Völkermord. Sie müssen alle Rinder abgeben, die Herero, ihr Großvieh, die Nama vor allen Dingen auch als Kleinviehzüchter, ihr Kleinvieh. Sie verlieren alles Land und werden ab sofort gezwungen, sozusagen bei den deutschen Farmern zu arbeiten. Ein Arbeitszwang entsteht. Während des Krieges hatte ja Zwangsarbeit bestanden. Sie mussten dort in der Kriegswirtschaft der Deutschen arbeiten. Übrigens, das hatten wir noch nicht erwähnt, die kriegsgefangenen Herero und Nama werden ja dann in Konzentrationslager verbracht. Der Name Concentration Camp wurde übernommen von den Lagern, die die Briten im Krieg gegen die Buren in Südafrika angelegt hatten. Ja, und dort geht übrigens die Vernichtungspolitik gegenüber den kriegsgefangenen Herero und Nama weiter. Fast jeder zweite Kriegsgefangene stirbt in den Lagern. Man könnte also hier von einer Ermordung durch Vernachlässigung sprechen.
Mit dem Historiker Joachim Zeller bereiten wir den Völkermord an den Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika auf, dem heutigen Namibia. Gleich sprechen wir weiter.
Domradio weltweit.
Er gilt als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts. Der Völkermord an den Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, zwischen 1904 und 1908. Unser Thema hier in Domradio weltweit. Und ich spreche mit Joachim Zeller. Der Historiker forscht schon lange zur deutschen Kolonialgeschichte und ist auch selbst in Namibia geboren.
Herr Zeller, wir haben jetzt schon über schlimme Dinge gesprochen. Also da werden Menschen in die Wüste geschickt. Jede Art von Wasserversorgung wird ihnen abgekappt sozusagen. Dann reden wir von Konzentrationslagern. Wie hat denn die damalige deutsche Öffentlichkeit darauf reagiert?
Wenn wir von diesen Dingen sprechen, müssen wir uns deutlich machen, dass natürlich in der Zeit, in den Jahren nach 1900, die Kommunikation anders aussah, als wir das heute in unserem Medienzeitalter gewohnt sind. Es gab laufend Berichte in den Tageszeitungen, das ist richtig, aber zu großen Teilen lief das doch dann eben in diesem mehr als 10.000 Kilometer entfernten Gebiet, in dieser Kolonie, dann ab, ohne dass die Öffentlichkeit wirklich im Klaren war darüber, was dort sich abspielte. Gleichwohl hat es im Deutschen Reichstag Debatten gegeben über die Kriegsführung Lothar von Trotas. Nehmen wir mal die Sozialdemokraten, aber auch Zentrumspolitiker protestieren dagegen. Immerhin, das hat es gegeben. Es hat sogar von Missionsgesellschaften Kleidersammlungen gegeben für die sich in den Konzentrationslagern befindenden Herero und Nama, weil man auch natürlich sah, dass die zum Beispiel in den Küstenlagern, also Zwakopmund und Lüderitzbucht, an Kälte starben, denn die Winter dort sind durchaus sehr kühl in den Nächten. Und es hat also solche Kleidersammlungen gegeben. Also eine solche Teilnahme der deutschen Öffentlichkeit, die hat es gegeben, vor allen Dingen auch aus christlichen Kreisen, die noch einen Rest an Anstand und Ethik hatten. Aber wie gesagt, das alles ist natürlich nicht zu vergleichen mit solchen Verhältnissen, wie wir sie heute in unserer Medienlandschaft haben, wo in Echtzeit irgendwelche Ereignisse in den letzten Winkeln der Erde dann also auch berichtet werden und bei uns auf dem Bildschirm erscheinen.
Ich würde gerne nochmal einen Blick werfen. Sie haben ja gesagt, ein Großteil der deutschen Gesellschaft hat mit Zustimmung oder sagen wir mal wenigstens Ignoranz reagiert. Aber wir haben es eben schon mal angerissen, Stellung der Missionare dort, also vor allem der christlichen Gemeinschaften, ja, auch im heutigen, also sozusagen auf dem Gebiet des heutigen Namibias selbst. Haben die da auch versucht einzugreifen oder sagen wir mal Bewusstsein zu schaffen?
Ja, also die Rolle der Mission auch im Krieg wird ja sehr stark auch in der Forschung diskutiert. Ich will mal kurz die beiden Pole anreißen, um die es da geht. Da gibt es die einen, die sagen, die Missionare waren die Agenten des Kolonialregimes, haben also vor allen Dingen die Interessen der Kolonialverwaltung vertreten. Es gibt den anderen Pol der Interpretation, der besagt, sie waren tatsächlich also auch Anwälte ihrer Missionszöglinge, um das mal zu sagen, haben sich also für die Interessen der Afrikaner eingesetzt. Was speziell jetzt Deutsch-Südwestafrika betrifft und den Kolonialkrieg, ist ja der bekannteste Missionar Heinrich Fedder, der ja dann auch mit der Betreuung der Kriegsgefangenen im Konzentrationslager Swakopmund befasst war. Und er hat Berichte geschrieben, die dann auch übrigens an die Kolonialverwaltung nach Windhoek gingen und dort wahrscheinlich, so wird man vermuten können, auch ihren Weg nach Berlin gefunden haben, wo er die grauenhaften Zustände im Lager von Swakopmund geschildert hat und sie eindeutig kritisiert hat. Also es hat diese Missionare gegeben und auch die Missionskreise in Deutschland, da darf ich vor allen Dingen die Rheinische Missionsgesellschaft in Wuppertal-Barmen erwähnen. Dort im Archiv befinden sich viele einschlägige Dokumente bis heute. Also die Mission war immer so ein bisschen zwischen diesen beiden Polen, also zwischen den Kriegsgefangenen, zwischen den Afrikanern, seien sie nun Kriegsgefangen oder seien sie außerhalb der Lager, und der Kolonialverwaltung.
Jetzt die Ereignisse zwischen 1904 und 1908. Da tut sich ja Deutschland bis heute mit der Aufarbeitung nicht ganz leicht, um es mal zurückhaltend zu sagen. Warum?
Ja, also seit vielen Jahren gibt es nun die Debatte, wie wir, ich sage jetzt mal, wie wir hier in Deutschland mit diesem kolonialen Erbe umgehen. Von Seiten der Hereronama gibt es nun seit Jahren die Forderung nach einer offiziellen Entschuldigung seitens der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich von Reparationen. Und da sind wir am wunden Punkt. Eine Entschuldigung auszusprechen, diesen Weg ist ja jetzt die Politik in den letzten ein, zwei Jahren gegangen hier in der Bundesrepublik. Ich darf verweisen auf den mittlerweile berühmten Artikel von Norbert Lammert, dem damaligen Bundestagspräsidenten, der in einem Artikel geschrieben hat, wer vom Völkermord an den Armeniern spricht, darf vom Völkermord an den Herero und Nama nicht schweigen. Seinerzeit ging es um diese Debatte, was den Völkermord der Jungtürken gegenüber den Armeniern betrifft. Und er hat dann die Sache auf den Punkt gebracht und hat als immerhin zweithöchster Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland hier den Finger in die Wunde gelegt und etwas angestoßen. Einen Prozess, den wir jetzt gerade hier mitverfolgen können. Es laufen seit knapp anderthalb Jahren, zwei Jahren bilaterale Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und Namibia. Das Problem ist, nicht mit am Tisch sitzen die Nachfahren der Opfergruppen, also Vertreter der Herero und Nama, sondern es wird auf Regierungsebene verhandelt. Das Problem ist auch, dass die Bundesregierung oder der Deutsche Bundestag eine Entschuldigung aussprechen will, die sich vor allen Dingen politisch-moralisch versteht, die aber keine juristischen Folgen haben soll. Und hier ist das Thema Reparationen natürlich mit gemeint. Das heißt, man will sich demnächst, dieser Akt der Entschuldigung steht ja noch aus, man will sich demnächst entschuldigen für diesen Genozid, den ersten des 20. Jahrhunderts. Aber man will keine Reparationen zahlen. Übrigens ist sich Berlin hier mit London oder Paris oder Madrid oder Rom durchaus einig, also den ehemaligen Kolonialmächten, keinen Präzedenzfall schaffen. Also wenn man jetzt hier anfangen würde, Reparationen zu zahlen, würde das den Druck auf die anderen ehemaligen Kolonialmächte erhöhen, nun auch ihrerseits Reparationen zahlen zu müssen. Übrigens haben Herero und Nama Anfang diesen Jahres eine wieder, das war ja schon mal der Fall, vor einigen Jahren eine Klage vor einem US-Gericht in New York eingereicht gegen die Bundesrepublik Deutschland, wo es um eine solche Entschuldigung, wo es aber vor allen Dingen um Reparationen geht.
Vielen herzlichen Dank. Der Historiker Joachim Zeller forscht schon lange zur deutschen Kolonialgeschichte. Mit ihm habe ich über den Völkermord in Namibia gesprochen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich.
Domradio weltweit.
Über 100 Jahre ist es her, der Völkermord in Namibia. Aber so richtig abgeschlossen ist die ganze Sache für Deutschland noch nicht. Warum? Darum geht es jetzt in Domradio weltweit. Und ich spreche mit Ruprecht Polenz. Er ist offizieller Vertreter der Bundesregierung im Dialog um den Völkermord an den Herero und Nama mit Namibia. Einen schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag zurück.
Deutschland tut sich mit der Aufarbeitung der Verbrechen an den Herero und Nama ja ein wenig schwer. Erst 2015 wurden sie ja als Völkermord anerkannt. Warum so spät?
Nun, das liegt einmal sicherlich daran, dass Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr viele schreckliche Verbrechen begangen hat. Und nach 1945 haben wir uns erst einmal darauf konzentriert, mit den Verbrechen umzugehen, die in der Zeit zwischen 1933 und 1945 begangen wurden. Und Namibia selbst ist ja erst genauso zum Zeitpunkt der deutschen Wiedervereinigung 1989 unabhängig geworden. Aber seit dann haben wir Beziehungen zu Namibia entwickelt. Aber ich gebe Ihnen recht, die Bemühungen, sich auch diesem dunklen Punkt der gemeinsamen Vergangenheit zu widmen, hätten eher beginnen können.
Jetzt gibt es ja bis heute Streit zwischen der deutschen Regierung und den Herero, denn die fordern Schadensersatz, den lehnt Deutschland aber ab. Warum denn?
Schadensersatz ist ein juristischer Begriff und wir wollen einen Versöhnungsprozess einleiten mit Namibia, mit den damals besonders betroffenen Communities. Und das ist keine rechtliche Frage, sondern eine politisch-moralische. Das ist nicht weniger. Aber das ist etwas anderes. Und Deutschland will sich natürlich auch materiell, substanziell engagieren, auch für eine lange Zeit. Aber eine Form von Entschädigung in dem Sinne, dass man einen imaginären Schaden ermittelt und ihn dann heute kompensiert, das ist nicht der Weg, wie man diese Versöhnungsfrage angehen kann, nach unserer Meinung.
Weshalb?
Ja, zum einen haben wir persönliche Entschädigungen nach dem Zweiten Weltkrieg nur an diejenigen bezahlt, die selber Opfer waren, die also selbst im Konzentrationslager gesessen haben oder die selbst zur Zwangsarbeit gezwungen worden sind. Nicht an deren Kinder, nicht an deren Ehepartner. Und wir haben es in Namibia mit der Ur-Urenkelgeneration zu tun, sodass schon aus diesem Grunde persönliche Entschädigungen nicht in Frage kommen können.
Jetzt haben ja sozusagen diese Nachfahren der damals betroffenen Herero ja auch sozusagen bemängelt, dass die deutsche Regierung immer mit der namibischen Regierung spricht und nicht mit Vertretern der Herero selbst. Weswegen passiert das denn nicht?
Wir verhandeln mit Namibia und wir können nur mit der namibischen Regierung verhandeln. Und es ist Sache der namibischen Regierung, ihre Verhandlungsdelegation zusammenzustellen. Sie hat beispielsweise als Sondergesandten, also als mein Counterpart, einen Herero benannt, Dr. Zetla Virue, der lange Jahre Botschafter Namibias in Brüssel gewesen ist. Und in den Vorbereitungsgremien für die Verhandlungen sind auch Herero und Nama, so sind wir informiert worden, von der namibischen Regierung eingeladen, sind auch teilweise dann bei Delegationssitzungen dabei. Was einige Herero und Nama-Führer beanstanden, ist, dass sie selbst nicht mit am Verhandlungstisch sitzen, aber das können wir nicht entscheiden. Wir können nicht sagen, wie Namibia seine eigene Delegation zusammenstellen sollte.
Die Herero oder sagen wir mal die Nachfahren der damals Betroffenen haben ja auch schon häufiger geklagt, also zum Beispiel auch in New York. Wäre es nicht vielleicht auch für die deutsche Regierung nicht, sagen wir mal, praktischer ist jetzt ein schlechter Begriff, aber sagen wir eine gute Lösung auch einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt auch mal über diesen Weg der generellen Hilfen hinaus für das Land, auch auf diese persönliche Ebene, um einfach auch diesen ja sehr leidvollen Prozess für beide Seiten zu beenden?
Ich denke, dass der Weg, den wir jetzt gehen, von beiden Seiten als der richtige angesehen wird. Man darf auch nicht übersehen, dass innerhalb der Herero, innerhalb der Nachbar es durchaus sehr unterschiedliche Stimmen gibt. Ich sage Ihnen nur als Beispiel, es gibt in Namibia zwei Völkermordkomitees und das nicht deshalb, weil sich alle so einig wären. Und auch aus diesem Grund sind wir gut beraten, als Verhandlungspartner die namibische Regierung zu haben und es als ihre Verantwortung anzusehen, alle, die an dem Prozess besonders in Namibia interessiert sind, auch einzubinden. Die namibische Regierung bemüht sich darum auch. Sie informiert die betroffenen Communities. Und soweit ich das bei meinen Besuchen auch konnte, habe ich das auch gemacht. Also das waren dann keine Verhandlungen. Aber ich habe mit Herrn Rukoro, demjenigen, der jetzt in New York klagt, ich habe mit Herrn Frederick, der in New York klagt, auch direkt gesprochen. Ich habe mit der Witboy-Familie gesprochen und mit vielen anderen Gruppen, um sie einfach zu informieren, worum es jetzt bei diesen Gesprächen geht, dass das keine Geheimnisse sind im engeren Sinne, sondern dass wir eben verhandeln, einmal über eine Zukunftsstiftung, die sich der gemeinsamen Erinnerungskultur widmen soll und die dem Jugendaustausch dienen könnte und dass wir eben auch verhandeln mit einem substanzielles zusätzliches Engagement zur Entwicklungshilfe, insbesondere im Bereich des Berufsschulwesens, aber auch bei der Wohnungsversorgung, der Energieversorgung und bei der Landreform.
Können Sie denn vielleicht, um wirklich nur eine ganz vorsichtige Prognose zu wagen, abschätzen, wann diese Verhandlungen sozusagen zu einem derart gestalteten Ergebnis kommen, dass man sozusagen auf beiden Seiten sagen kann, okay, sagen wir mal, diese Streitigkeiten zwischen diesen beiden Ländern können wir jetzt beilegen und uns wirklich sozusagen der eigentlichen Aufarbeitung, der eigentlichen Befriedung sozusagen dieser Ereignisse widmen?
Also ich kann zunächst einmal sagen, dass je eher wir diesen Zeitpunkt erreichen, umso besser wäre es. Und an unserer Seite soll es auch nicht liegen. Auf der anderen Seite müssen wir auch sozusagen unseren Verhandlungspartnern die Zeit geben, die sie brauchen. Ich hoffe, dass wir im Jahre 2018 zu so substanziellen Fortschritten kommen, dass dieser Stand der Verhandlung erreicht ist, wo es dann auch an die Umsetzung gehen kann.
Sagte Ruprecht Polenz, offizieller Vertreter der Bundesregierung, im Dialog um den Völkermord an den Herero und Nama mit Namibia. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Polenz.
Bitteschön.
Weltweit im Domradio. Stellen Sie sich das mal vor. Sie gehen in die Kirche, Sie feiern den Gottesdienst mit, wie Sie ihn kennen, also auf Deutsch. Aber das alles mitten in der Wüste. So kann es gehen in Namibia. Vor über 100 Jahren existierte hier eine der wenigen deutschen Kolonien, wo auch wirklich Deutsche hingezogen sind. Und das merkt man selbst heute noch. Der Journalist Benjamin Lassive war dort und hat sich auch das kirchliche Gemeindeleben angeschaut.
Man hat im Flugzeug noch die Ansagen auf Deutsch, das ist man ja vielleicht noch gewohnt. Aber dann geht man in die Stadt und findet dort die Hans-Dietrich-Genscher-Straße. Man findet Kaffee im Hof des Goethe-Instituts, Rouladen mit Salzkartoffeln als Mittagsangebot. Und an der Straßenecke wird einem die Allgemeine Zeitung ganz in Deutsch verkauft. Das ist schräg.
Kirchlich ist das Land größtenteils evangelisch geprägt. So gibt es auch eine relativ große deutsche evangelische Gemeinde in Namibia.
Namibia ist ein Land, in dem die Kirchen mehrheitlich lutherisch sind. Wir haben in Deutschland unterschiedliche evangelische Kirchen, reformierte, unierte, Lutheraner. Aber der Gottesdienst läuft schon so ab wie in einer deutschen lutherischen Landeskirche. Im Übrigen ist Namibia ja auch das lutherischste Land in Afrika. Von 2,3 Millionen Einwohnern gehören immerhin 1 Million Menschen den lutherischen Kirchen an, davon immerhin 4.500 der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Kirche.
Und so findet man in Windhoek, der Hauptstadt, zum Beispiel mit der Christuskirche, ein Kirchengebäude, das auch so in Brandenburg stehen könnte.
Das ist eine Backsteinkirche, ein bisschen neogotisch mit einem monumentalen Kriegerdenkmal für die Opfer der Kolonialkriege in der Kirche. Und wenn man sich ein bisschen umschaut, findet man vor der Kirche dann auch noch einen Stein, den man in Deutschland schon längst weggeräumt hätte. Da steht nämlich drauf, ostdeutsche Provinzen unvergessen, und den haben irgendwelche Heimatvertriebenen da noch in den 2000er Jahren vor der Kirche deponiert.
Die deutsche Gemeinde in Namibia, in der Hauptstadt Windhoek. Benjamin Lassive war dort und hat von seinen Erlebnissen berichtet.
Domradio weltweit.
Der Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia. Über 100 Jahre ist er her, jetzt ist er hier unser Thema in Domradio weltweit. Trotz der 100 Jahre, die seitdem vergangen sind, es gibt immer noch Spuren aus dieser Zeit in Namibia. Denn Namibia war eine deutsche Kolonie und eine ganz besondere, denn dort sind auch Deutsche hingegangen und haben sich dort angesiedelt. Was es dort für Spuren gibt, darüber habe ich mit dem Ethnologen Dr. Michael Bollig gesprochen. Der hat vor einigen Jahren auch mal eine Ausstellung zu dem Thema mitorganisiert. Herr Bollig, wenn man heute nach Namibia kommt, was ist denn da überhaupt von diesem Völkermord zurückgeblieben?
Offensichtlich würde ich sagen, ist da wenig zurückgeblieben, was man tatsächlich unmittelbar sehen, anfassen oder begehen kann. Erstaunlich wenig ist da übrig geblieben. Es gibt keine, meines Wissens, keine Gedenkstätten, keine größeren Gedenkstätten, die häufiger von Touristen angegangen würden. Keine Mahnmale oder ähnliches. So, also, aber der etwas besser über Namibia informierte Reisende, der sieht schon, also ein Teil der Landverteilung erklärt sich über die Geschehnisse von vor über 100 Jahren bis in die Bevölkerungsstruktur hinein hat das Auswirkungen. Und als Gesprächsthema ist es sehr deutlich vorhanden. Also man findet das in Presse. Ich würde nicht sagen täglich, aber es ist häufig in der Presse, in der Auseinandersetzung zwischen deutscher Minderheit, die ja mit 30.000, 40.000 Menschen in Namibia durchaus noch prominent vorhanden ist, mit Schulen und so weiter. Da ist das durchaus.
Lassen Sie uns vielleicht mal mit einem Punkt anfangen, nämlich der Landverteilung. Einer der Ausgangspunkte des Völkermords damals oder des Aufstands der Herero war ja genau diese Landverteilung. Existiert sie also in ihrer damaligen Form immer noch bis heute?
Naja, das hat sich schon geändert. Gut, dafür muss man ein ganz klein wenig ausholen. Der Zugriff des kolonialen Staates oder der Siedlergemeinschaft war vor 1904, also vor Ausbruch des Krieges, beschränkt, begrenzt. Weiße Siedler haben da relativ wenige Flächen besetzt. Also es ging in dem Sinne nicht unmittelbar um Land. Es ging auch um Land, es ging aber sehr stark auch um Schulden, die einzelne Herero bei weißen Händlern angehäuft hatten, wo die Händler aber sicherlich auch in übermäßiger Weise da Zins in Anschlag gebracht hatten. Es ging vor allen Dingen aber auch darum, dass Herero-Führer erkannt hatten, wenn sich dieser Siedlerstaat hier noch sehr viel breiter macht, dann wird es zu eklatanten Landfragen kommen. Es gab erste Farben. Was wir aber dann feststellen nach 1907, findet sich der Siedlerstaat überall. Dann dehnen sich die Farmen, dann meist deutscher Siedler oder südafrikanischer Siedler, ganz rasch aus. Seine heutige Landverteilung findet Namibia dann erst in den 20er, 30er Jahren, also unter südafrikanischer Mandatsregierung. Also die Wurzeln der heutigen sehr ungleichen Landverteilung innerhalb des Landes, die werden sicherlich damals gelegt. Die Landverteilung, wie sie heute auf der Karte sich niederschlägt, ist allerdings nicht unmittelbar und ausschließlich ein Resultat dieses Krieges.
Inwiefern ist denn die Landverteilung ungleich in Namibia?
Die Landverteilung ist ungleich, also circa 40% des Landes, das zentrale Namibia, zentrale nördliche Namibia, fast das gesamte südliche Namibia, ist im Besitz von kommerziellen Farmen mit privatem Landtitel. Der Norden des Landes, ca. 30%, vielleicht nochmal 40% der Landesfläche, ist in kommunalem Landbesitz. Das sind die vormaligen Homelands oder unter südafrikanischer Regierung Bantustans. So, der Krieg hat sich dort abgespielt, wo wir heute privaten Landbesitz haben. Und in vielem können wir sagen, da ist Bevölkerung verdrängt, zum Teil dann ja auch umgebracht worden in diesen Regionen und dadurch sind große Landflächen freigemacht worden. Das hatte auch rechtliche Konsequenzen. Also der Kaiser, der deutsche Kaiser, erklärt das Volk der Herero 1907 für rechtlich für abgeschafft. Die durften kein Vieh mehr besitzen, denen stand auch kein Land mehr zu, also die wurden als landbesitzende Einheit aufgelöst, kaiserlicherseits. Und ist die Wurzel der ungleichen Landverteilung, die sich dann im Laufe der Zeit in eine sehr ungleiche Besitzverteilung entwickelt hat. Namibia ist ein wunderschönes Land, ist vielleicht eines der schönsten Länder der Welt, aber an einer Stelle ist es wirklich spitze. Ungleiche Verteilung von Wohlstand. Das Land der Welt, wo Wohlstand am ungleichsten verteilt ist. Und ja, wenn Sie so wollen, kann man das darauf zurückbeziehen.
Jetzt war ja Deutsch-Südwestafrika die einzige deutsche Kolonie, wo auch wirklich deutsche Siedler hingezogen sind. Und Sie haben es eben schon angedeutet, dass deren Spuren oder sie selbst, merkt man auch heute noch im Land?
Naja, nicht nur deren Spuren. Die Menschen sind ja selber noch da. Also wie gesagt, das ist eine Minderheit von etwa 30.000 bis 40.000 Menschen, sehr stark im Landeszentrum, vor allen Dingen in Windhoek, um Windhoek herum angesiedelt, aber auch kleinere Städte wie Omaruru, Otjiwarongo haben noch weiterhin deutsche Grundschulen. Es gibt eine deutsche höhere Schule in Windhoek, wo tatsächlich das deutsche Abitur auch unterrichtet wird und sehr viele junge Namibia-Deutsche, die gehen nach Deutschland dann studieren. Also diese Bindung Deutsch-Namibia-Deutschland, die ist sehr stark und die allermeisten Deutsch-Namibier oder viele Deutsch-Namibier haben immer noch direkte verwandtschaftliche Bezüge nach Deutschland oder haben sich längere Zeit ihres Lebens in Deutschland aufgehangen. Also die sind als Minderheit da vertreten. Es gibt weiterhin deutsche Zeitungen, Tageszeitungen, deutscher Fußball wird wahrgenommen.
Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben diesen für Namibia, für die Geschichte Namibias sehr bedeutsamen oder sehr verheerenden Völkermord Anfang des 20. Jahrhunderts, sozusagen die Nachfahren der damaligen Kolonialherren sind immer noch da. Wie sieht denn in diesem Umfeld die Aufarbeitung aus?
Naja, die Sache wird noch komplexer dadurch. Die deutsche Kolonialzeit hört 1915 auf. Und dann wird die deutsche Kolonialmacht ersetzt durch eine südafrikanische Kolonialmacht. Südafrika bekommt Namibia oder damals Südwestafrika durch den Völkerbund als Mandatsgebiet, also Treuhandgebiet zugesprochen. Sehr viele Menschen in Namibia, also die bevölkerungsreicheren Zonen sind im Norden des Landes. Die haben zum ersten Mal wirklich massiv und intensiv mit einer Kolonialmacht denn unter südafrikanischer Ägide zu tun. Dann haben wir die Phase des blutigen Unabhängigkeitskrieges Namibias. Das sind die 70er, 80er Jahre. Das findet im Norden Namibias statt. Das hat dann wenig unmittelbar mit der deutschen kolonialen Vergangenheit zu tun, sodass wir so eine gewisse Ungleichzeitigkeit haben. Während sich ein Teil der Bevölkerung im zentralen Namibia mit dem Völkermord auseinandersetzt, mit Möglichkeiten von Reparationszahlungen, ist für andere Menschen sehr viel akuter der Umgang mit der südafrikanischen, rezenteren kolonialen Vergangenheit und einem Krieg, der immerhin ja nur 25 Jahre zurückliegt, wo viele Menschen tatsächlich auch noch sagen können, mein Vater ist dort gestorben oder mein Vater war 20 Jahre im Exil. Derartig unmittelbar sind die Reminiszenzen und Erinnerungen an den Deutsch-Herero-Krieg oder den Krieg des deutschen Heeres gegen die zentrale namibische Regierung nicht.
Der Ethnologe Michael Bollich.
Domradio weltweit.
Deutschland und Namibia haben eine gemeinsame Vergangenheit, denn das damalige Deutsch-Südwestafrika war eine deutsche Kolonie, in der zwischen 1904 und 1908 Zehntausende Herero und Nama von Deutschen im Völkermord getötet wurden. Unser Thema hier in Domradio weltweit. Es ist also kein ganz einfaches Verhältnis der beiden Länder. Aber wie ist das eigentlich heute? Darüber habe ich mit dem Ethnologen Dr. Michael Bollich gesprochen. Er hat auch eine Ausstellung zu dem Thema mitorganisiert. Sie trug den Titel »Eine geteilte Geschichte«. Wie beeinflusst denn sozusagen diese gemeinsame Geschichte auch vielleicht das Bild Deutschlands in Namibia?
Das Bild Deutschlands in Namibia ist vielfältig. Da haben wir zum einen die Deutschen, die sehr nach Deutschland schauen und auch sehr an Prozessen in Deutschland teilnehmen, kulturell deutsche Sender hören, sehen, ganz wesentlich. Darüber hinaus gibt es ein ausdifferenziertes Bild letztendlich. Es wird durchaus wahrgenommen, dass Deutschland als Entwicklungshilfegeber sehr prominent innerhalb des Landes vertreten ist. Das wird gerade im Norden des Landes auch besonders thematisiert, also in einer Region, die nicht unmittelbar durch den Genozid betroffen war. Im Zentrum des Landes, also oder mit hererosprachiger Bevölkerung, das sind so etwa 8-9% der Gesamtbevölkerung, da sieht das anders aus. Also da ist die Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialvergangenheit sehr viel prägnanter. Ich kann mich da erinnern, ich bin, als ich da oben anfing zu arbeiten, das war 1993, bin ich im kleinen Lokalkrankenhaus gewesen, um jemanden zu besuchen. Und da lag dann ein älterer Herero-Mann direkt im Nachbarbett und der sagte, also hör mal, wenn du aus Deutschland kommst, du weißt, dass mein Großvater und dein Großvater da wahrscheinlich sich mit Waffen gegenübergestanden haben und das ist nicht gut für meinen Großvater geendet damals. Also ihr habt noch was gut zu machen bei uns. Also es ist ganz selten, dass man als Deutscher gegenüber Herero nicht in eine Gesprächssituation der Rechtfertigung reinkommt. Also was macht Deutschland, um das zu kompensieren oder überhaupt über die Rechtmäßigkeit von Reparation spricht. Und das geht bis in Geldforderungen rein, aber das geht heute natürlich auch sehr stark in diesen Bereich rein, hat man erst vor wenigen Jahren entdeckt, dass in unseren Archiven oder in unseren Krankenhausarchiven dann tatsächlich Skelette liegen, die aus diesem Krieg stammen. In der Charité, da ist das thematisiert worden, aber das ist nicht der einzige Standort, wo Skelette damals angekommen sind. Und die wurden geplant gesammelt. Also Anthropologie der damaligen Tage hatte so einen Vermessungswahn und hat gedacht, dass über diese Skelette man sich Menschheitsgeschichte erschließen könne.
Wie sieht denn dann der Umgang mit sozusagen diesem deutschen Einfluss? Sie sagen, es gibt ja auch immer noch oft deutschsprachige Straßenschilder zum Beispiel in Namibia, deutsche Zeitungen. Wie geht man denn dann in diesem Land auch mit dem deutschen Einfluss um?
Für einen großen, vielleicht sogar den größten Teil der Bevölkerung, ist es nicht wirklich signifikant. Die Auseinandersetzung verläuft tatsächlich im Wesentlichen zwischen Herero, manchmal Damara, Nama und Deutschen, also beschränkt sich auf 20-30% der Bevölkerung, die akut und direkt an dieser Diskussion teilhaben. Gut, das ist ja immer noch einiges, aber es ist auch, glaube ich, wichtig zu bemerken, dass das nicht die gesamte Bevölkerung und den gesamten namibischen Staat umtreibt. Wie prägt das das Bild? Also gerade so in Bevölkerungsteilen, wo das sehr stark thematisiert wird. Also nehmen wir mal diese Region um den Waterberg, wo damals diese Schlacht stattgefunden hat. Da ist das ein durchgängiges Thema. Und da wird durchaus erwartet, dass Deutschland über Reparationen und nicht nur über eine verbale Entschuldigung denn zu einer Wiedergutmachung beiträgt.
Welche Rolle spielt denn dann überhaupt noch die deutsche Sprache zum Beispiel im Alltag da?
Eigentlich eine erstaunlich große Rolle. Also heute eine Gesamtbevölkerung in Namibia von 2,2 Millionen Menschen, von denen nur 30.000 bis 40.000 Menschen tatsächlich Deutsch als Muttersprache sprechen. Das klingt nach einer sehr kleinen Minderheit. Dennoch, wie gesagt, es ist eine Zeitschrift, eine Tageszeitung da. Ein großer Teil des Tourismussektors wird von Deutschen geführt, geleitet, besessen. Da spielt es eine Rolle. Namibia hat ständig steigende Touristenzahlen. Das Gros der Touristen sind Deutsche. Also auch Werbungen in Schaufenstern sprechen direkt Deutsche an, sind vielleicht nicht immer deutschsprachig, aber zielen auf deutschsprachige und ja, deutsche Kultur ab, bis hin zu Restaurants. Also das einzige Mal, dass ich Pfälzer Saumagen gegessen habe, war in Namibia, in Windhoek. Also dass man da so Knödel oder Sauerkraut oder sowas im Restaurant kriegt, das hat schon so ein bisschen anheimelnden Charakter.
Das heißt also jetzt, wenn man davon ausgeht, okay, es ist eine sehr kleine Zahl, dass der Kolonialismus ist furchtbar lange her. Es ist jetzt nicht so, als ob jetzt dieses deutsche Erbe, dieser deutsche Anteil vielleicht an der namibischen Kultur jetzt in nahender Zukunft im Aussterben begriffen wäre.
Das sehe ich nicht so. Also das hat man gemutmaßt, dass da vielleicht auch noch nach 1990, nachdem Namibia dann endlich unabhängig wurde. Und seitdem hat die Bevölkerung eigentlich zugenommen eher. Also wir haben nach 1990 eine deutliche Zuwanderung von Deutschen nach Namibia gehabt. Zum Teil auch beflügelt durch das rasche Wachstum des Tourismussektors. Da haben auch Deutsche aus der Bundesrepublik, denn und zum Teil auch aus der DDR übrigens, ihr Auskommen gefunden. Ich sehe nicht, dass das weniger wird. Die deutschen Schulen, die deutsche höhere Schule, also der DHPS in Windhoek, ist voll belegt, soweit ich das sehe. Hat sehr viel Nachfrage, denn auch von nicht-deutschen Namibiern, sowohl schwarzen wie auch weißen nicht-deutschen Namibiern, gilt als eine sehr gute Schule, an der denn auch nicht-deutsche Deutsch lernen und sich gegebenenfalls auf ein deutsches Universitätssystem vorbereiten. Nein, das sehe ich nicht, dass da was ausstirbt, sondern bis zum gewissen Maße wird es sogar eher mehr.
Das heißt also, wenn ich als Deutscher in Namibia unterwegs bin, kann ich mich ohne Probleme auf Deutsch mit den Menschen unterhalten?
Nein, das nicht. Das nicht. Englisch ist die Verkehrssprache und Sie können sich auf Englisch sehr weitgehend unterhalten. Und nach dem Englischen ist dann zunächst einmal Afrikaans sehr verbreitet, ein holländischer Dialekt, also sehr nah am Niederländischen dran. Nein, Deutsch kann man sich nicht durchgängig mit unterhalten. Häufig ist es, dass man in ein Hotel kommt und der Hotelbesitzer oder der Pensionsbesitzer ist deutschsprachig, das ja. Bei Autovermietungen, Autowerkstätten, insgesamt im Handwerk ist das häufig der Fall. Man kommt auch immer wieder an Fälle ran, wo ein älterer Herr, ein Herero, ein Oshivambo-sprachiger Herr, Deutsch spricht, weil er einfach 20, 30 Jahre auf einer deutschsprachigen Farm gearbeitet hat. Das hat man, ansonsten ist es nicht breit in die Bevölkerung gestreut.
Der Ethnologe Michael Bollig, mit ihm habe ich über das Verhältnis von Namibia und Deutschland heute gesprochen. Wir sind am Ende von Domradio weltweit angekommen, heute zum Völkermord an den Herero und Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Alle Inhalte dieser Sendung finden Sie auch nochmal im Internet zum Nachlesen und Nachhören auf domradio.de. Mir bleibt nur zu sagen, danke für Ihr Interesse. Es verabschiedet sich Christoph Paul Hartmann.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.